Hello, oder wie man sagt, Selamat Pagi, lieber Andreas Arnold. Ich freue mich sehr, dich auf diesem Wege mal wieder zu hören, zu sehen sogar. Die anderen sehen uns nicht, aber wir sehen uns. Das ist die Hauptsache. Es ist ja ein Podcast und kein Videocast. Andi, Folge 54, wir starten rein. Wie geht's dir? Hallo.
Hallo, da hast du jetzt uns aber auch alle erstmal direkt beeindruckt mit deiner Polyglottenart. Ich glaube, du willst jetzt auch ein bisschen hier darauf hin, dass du jetzt gerade auch frisch aus dem Urlaub zurück bist und hier einmal um die Welt gereist bist und das willst du hier dezent mit einem mini kleinen Soundfall, den du schwenkend hier durch unser Mikrofon schwingst, darauf hinweisen.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Ja, aber erstmal schön, dich zu hören, zu sehen. Wir haben uns ja gesehen, wir haben uns auch gehört, wir haben einen Kontakt gehalten. Wir haben zarte Bande weiterhin geknüpft und auf Distanz gehalten. Und daran könnten wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch teilhaben lassen.
Also,
es geht um Teilhabe in dieser Episode.
Ja. Gemeinwohl und Teilhabe.
Genau. Und das Gemeinwohl bezieht sich auf deinen schönen Urlaub, dass du eine gute Zeit hattest.
Ja, genau. Und ich lasse alle anderen dran teilhaben.
Genau. Das ist so. Das ist Sharing und Caring. Sharing.
Ja. Genau. Also Sharing, no caring. Ja, also, genau. Ja.
Liebe Leute, ich rede jetzt erstmal, weil der Ralf gleich deutlich mehr Redeanteil haben wird. Deswegen baue ich schon mal vor. Es war ja so, dass wir in der letzten Episode festgestellt haben, dass wir beide verreisen und wie das der Zufall wollte, am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit von Frankfurt aus. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn wir uns da nicht sehen würden, das wäre was. Und dann standen wir tatsächlich auch in Köln am Hauptbahnhof und unser Zug, ich glaube, ihr hattet zwei Minuten
früher. Pass auf,
stopp. Fang
Andi,
du an.
Komm. Andi, du nimmst ja die schönsten Sachen vorweg.
Okay, ach so, gab's noch was Schönes an dem Tag?
Ja, dann mach mal. Genau. Also erstmal ist es so, dass wir wir werden heute über Malaysia sprechen. Wir werden in einer weiteren Folge über Andis Urlaub in Südafrika sprechen. Schweden, da war der Andi ja schon, haben wir letzte Folge quasi abgehandelt. So, da
Haken hinter. Auch
noch mal reinlauschen. Genau. Ich würde gerne so einsteigen, Andi, ja, dass wir wirklich, das ist richtig, wir haben zufälligerweise festgestellt, dass wir am gleichen Tag abfliegen und auch sogar am gleichen Tag wieder ankommen in Deutschland und haben dann vereinbart, dass wir in Frankfurt am Flughafen uns treffen. Nun begab es sich so, dass ich sehr früh gegen Köln mit der Regionalbahn schwebte und einen Anruf von meinem werten Kollegen Andreas Arnold bekam. Ralf, die Züge fahren aus. Es geht kein Zug nach Frankfurt. Wollen wir ein Auto teilen? Und ich so, what? Aber ich bin gleich am Bahnhof. Ich werde noch mal schauen. Genau. Und das habe ich dann auch getan. Dann kam ich an. In meiner deutschen Bahn-App waren alle Züge Richtung Frankfurt quasi freigeschaltet. Und dann bin ich nochmal zum Infoschalter, sicherheitshalber. Und die gute Frau sagte, ja, da war was, aber es ist alles frei. So. Gut, dann trudelte mein Sohn ein, meine Tochter, mit der bin ich ja schon angereist. Du kamst mit deiner Familie hinzu und es war allgemeine Verwirrung, weil auf einmal kein Zug mehr Richtung Frankfurt fuhr.
Ja, da standen wir dann da.
Ja, genau. Und wir dann aber Alternativen gesucht haben, sind wir hoch zu einem Gleis. Dann, glaube ich, der erste Zug, den wir uns ausgesucht haben, der fiel dann auch wieder aus. Dann haben wir uns einen ausgesucht und den sind wir dann tatsächlich eingestiegen und haben die Alternative, einen Leihwagen zu nehmen, ad acta gelegt quasi. Und dann, Andi?
Sind wir über die Dörfer getingelt. Man muss ja sagen, es gibt ja eine linksrheinische Verbindung und eine rechtsrheinische. Die rechtsrheinische, die geht ja, das ist ja diese schnelle ICE-Trasse zwischen Köln und Frankfurt, da bist du in der Stunde drüben, das geht ratzfatz. Die war ja eben nicht verfügbar. So, und dann sind wir die linksrheinische gefahren, die natürlich optisch eine traumhaft ist durchs Rheintal, ne, Koblenz, ja, Mainz und so weiter. Aber irgendwie sind wir auch ständig, haben wir gehalten und ich bin echt nervös geworden. Da sitzt er im Zug und du wusstest schon, dauert jetzt ein bisschen länger, anderthalb, zwei Stunden, aber dann hat der noch länger gedauert. Und ich habe mal auf die Uhr geguckt und bei einer Fernreise muss man ja auch frühzeitig ankommen. Und ich hatte schon ja so die Idee, dass wir noch in Frankfurt den Terminal wechseln müssen. Also wenn wir ankommen, muss man. Und das ist leider für den größten deutschen Flughafen echt ein Armutszeugnis. Du kommst nicht einfach so von Terminal 1 zu Terminal 2, du musst mit einem Bus fahren. Und dann ist da eine Bushaltestelle, die komplett überfüllt ist und alle quetschen sich in diesen Bus rein. Also ich kenne es von anderen Flughäfen, da gibt es dann irgendwie so Züge, hier so, wie heißen die denn, so Magnetschwebebahn oder sonst irgendwas. Und dann da gibt's einen Bus und dann alle rein. Das kann man noch hinzu. Und ich wurde dann, bei uns wurde es dann wirklich knapp, weil wir ja eine Gruppenreise hatten und wir konnten diese Tickets nicht individuell buchen. Also musste ich zum Schalter gehen. Das wurde uns aber nicht gesagt. Wir haben halt, standen anscheinend erst beim falschen Schalter an und haben gesagt, nee, doch, das ist eine Gruppenreise, wir müssen zum anderen Schalter. Und da war monstermäßig viel los. Und dann wirst du schon ein bisschen nervös, weil ich find's schon ganz gut, wenn man fliegt, wenn man so ein bisschen Puffer hat und nicht auf den letzten Meter in der letzten Minute da ankommt, weil dann ist dann, also ich finde, das ist totaler Stress und den habe ich irgendwie gefühlt die ganze Hinfahrt gehabt.
Ja, es war und, tatsächlich so. Also wir hatten erst noch, also genau, erstmal waren ja dieser Zug, den wir dann genommen haben, der war natürlich auch mördervoll, weil da ja sämtliche Reisenden zusammengefasst wurden quasi. Genau. Und ja, diese Zuckerei, also man hatte wirklich genügend Zeit, diese Schlösser anzugucken, aber mein Nervositätspegel, der stieg auch an tatsächlich, weil wir sind ja früh genug los. Ich bin 4 Stunden vorher nach Köln. Ich hatte eingeplant, wir fahren 50 Minuten mit dem Zug. So, okay, immer ein bisschen Verzögerung. Dann wäre ich 2,5 Stunden vorher circa am Flughafen gewesen. So war es am Ende 1/2 Stunde. Das heißt, wir sind quasi angekommen in Frankfurt. Es war auch Gott sei Dank, bei unserem Schalter war nichts los. Ja,
also weil alle schon drin waren, ne?
Waren alle schon drin. Ja. Dann die Security war auch entsprechend leer in unserem Terminal. Ich hatte das Glück, dass ich den Terminal nicht wechseln musste. Und trotzdem war es halt dann so, gut, irgendwie Zeiteffizienz, sage ich jetzt mal. Die Deutsche Bahn hat uns eine absolute Zeiteffizienz verschafft, indem wir nicht unsinnig am Frankfurter Flughafen rumsitzen müssen.
Ja, genau, und das Geld im Duty-Free-Shop verprassen.
Genau. Das Schlimme eigentlich, und das würde ich gerne abschließend zur Deutschen Bahn noch sagen, ist gar nicht, dass diese Züge, in dem Fall konnte die Bahn ganz dafür, weil ich glaube, es waren wieder irgendwelche Leute auf Schienen unterwegs, ist die Kommunikation drumherum. Dass einfach nicht kommuniziert wird und dass falsche Aussagen getroffen werden und dass man so quasi in der Abhängigkeit ist, die dann einen echt nervös macht. Das wäre ja für uns auch wirklich ärgerlich und sehr teuer gewesen, wenn wir unsere Flüge verpasst hätten. Das wäre ja ganz scheiße.
Nein, also wenn du am Bahnsteig stehst und da ist der Zug angeschlagen und 2 Minuten bevor er ankommen soll, steht dann plötzlich so ohne Begründung, also einfach so lapidar, fällt aus, fährt nicht. Dann stehst du, dann hast ein Problem. Und ich muss auch sagen, was mache ich denn? Ich kann mich auf die Deutsche Bahn ja nicht verlassen. Wenn ich jetzt, so wie in unserem Fall, wir haben eine Fernreise vor, wir haben einen Flug vor der Brust und wir kommen mit einer 4- oder 5-stündigen Pufferzeit nicht aus. Also was willst du noch machen? Dann musst du am Vorabend ein.
Woche vorher, ganz ehrlich.
Das ist doch eine totale, ist eine Blamage, aber das kennen wir ja. Also das finde ich wirklich, das finde ich sehr ernüchternd, dass du dich einfach nicht drauf verlassen kannst. Natürlich kann immer was passieren, aber da muss irgendeine Alternative her. Und die Alternative war ja auch so semi-gut. Ich muss aber noch ganz kurz und das wirklich dann abschließend sagen. Wir haben ja noch eine andere, wir sind ja mit Familien gereist und wir haben eine Mutter mit ihrer Tochter in der Gruppe gehabt, die saß in besagtem Zug, der dann auf der Strecke stehen blieb, aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar genau in einer Kurve. Und die standen dann, ich glaube, 45 Minuten in Schräglage, saßen die dann da, nach links geneigt. Und es passierte nichts. Also es kann einen auch noch härter erwischen.
Ja, grundsätzlich, das weiß man ja, wir fahren fast alles mit der Bahn, aber sind auch leid geprüft. Und ja, wie auch immer. Ich werde auch morgen wieder in eine lange Zugfahrt gehen, Richtung Italien, dazu dann an anderer Stelle. Wir werden sehen, was passiert. Genau.
Ja, also ich habe jetzt ernsthaft überlegt, ob ich mir nicht einen eigenen Zug anschaffe, weil dass ich unabhängig bin. Ja, ja, wir können Zug teilen. Genau. Jeder ein
Waggon. Sag doch was.
Ne? Ja. Ja, ja, nee, dann können wir das. Nee, weil das ist ja wirklich so. Dann muss man eben selbst fahren. Ne? Ja. Okay, also ihr seid geflogen. Erzähl doch mal.
Ja, genau.
Wir haben uns dann verabschiedet. Also wir haben gemeinsam diese Zugfahrt durchlitten. Ja. Haben uns dann schon im Zug verabschiedet, weil wir wussten, jetzt muss es schnell gehen. Ihr nach links, wir nach rechts.
Ja. War total schade, weil ich hatte mich sehr gefreut, dass
wir hätten gerne noch
irgendwie unsere ganze Community auch die ganze Zeit irgendwie beballern mit Bildern, wie wir doch in Urlaub fahren, aber keine Zeit. Genau.
Euch auch abholen und aufladen mit den Themen, aber das war nicht möglich zeitlich. So, und dann seid ihr in den Flieger gestiegen und ab nach
Wir hatten eine Zwischenstation in Bangkok, genau. Das war für mich ist es das erste Mal Richtung richtig Asien. Ich war in Vorderasien ja schon des Öfteren unterwegs, aber so richtig Asien. In Richtung Malaysia war ich noch nicht. Zwischenstation war Bangkok. Hatten wir irgendwie 2 Stunden Aufenthalt. Ja, ein gigantischer Flughafen. Ich finde das ja schon immer, wenn du dann irgendwo anders in der Welt landest und diese riesen Airports teilweise siehst. Also jetzt nicht so wie Köln-Bonn oder auch damals noch Berlin-Tegel. Ja, muss schon sagen, Berlin-Pegel, aber genau, der neue Flughafen in Berlin, Schönefeld, versucht ja in diese Richtung zu kommen, aber scheitert an vielen anderen Sachen. Genau, aber genau.
Du bist aber jetzt, also das war jetzt so Asia-Power, ne? Voll.
Das war Asia-Power, voll Asia-Power.
Dann gebe ich dir ganz kurz noch einen Tipp, bevor du weiterredest. Mhm. Es gibt hier gerade, sind ja Kommunalwahlen demnächst und hier gibt's einen freien Kandidaten. Mhm. Der heißt Yan, Yan, ist ein Asiate und sein Slogan ist mehr Asia-Power in Köln. Ja. Da fühle ich mich angesprochen. Ich bin ja Asiate. Ja, ich wähle ihn auf jeden Fall, weil das sind Argumente, das brauchen wir einfach. Das hat gefehlt. Das ist die Lösung aller Probleme. Jetzt du weiter. Ich wollte es nur ganz kurz erwähnen, weil du meintest gerade richtig Asia-Power, ne? Gas geben. Ja. Also Bangkok.
Ja, da könnten wir ja eigentlich auch in die Politik gehen, Andi.
Naja. Mehr Wild in the Wildness, ja.
Genau, sowas wie in Paris, ist hier die Hidalgo, dass du einfach Bäume pflanzen auf Rathausplätzen und so.
Oder? Ja, super, oder? Ich finde das total cool.
Die
das
geben haben sie jetzt ja hier so Gas. Jetzt springen wir natürlich wieder ein bisschen. Ja,
aber
wenn du in regelmäßigen Abständen nach Paris kommst, ja, dann verändert sich die Stadt so rapide für die Menschen. Das ist wirklich eine Freude, so.
Aber jetzt, kennst du die Zürcher Straße hier in Köln bei der Mensa, da waren ja immer so Parktaschen, wo auch gerne mal so ein Secondhand-Automarkt stattfand, damals, als ich jung war. So, und da haben sie ja zum Beispiel, ich finde es ja grundsätzlich gut, haben sie alle Parktaschen weggemacht und haben da Erde hingelegt. Und sie sich zunächst erstmal sich selbst überlassen, jetzt wächst da irgendwie so ein Unkraut, die Tendenz ist da, also den Boden wieder zu öffnen. Die
Entsiedlung, man hat nur vergessen, also man hat die Erde in Köln auf den Asphalt gelegt.
Ja, genau. Also die haben da jedenfalls ewig gearbeitet. So, es ist super, jetzt wollen sie ja wahrscheinlich irgendwas pflanzen. Jetzt müssen ja erstmal dieses ganze Unkraut, was da in den letzten Wochen und Monaten gewachsen ist, wieder entfernen. Aber sie haben jetzt nicht nachgedacht, also weil die Leute wissen jetzt gar nicht, wo sie jetzt parken sollen. Und ich meine, wir können ja nicht einfach durch.
Das finde ich ja okay, muss ich sagen. Da bin ich ja einfach radikal ran.
Ja. Und das wäre?
Nach und nach quasi die Straßen für die Fahrräder und Fußgänger erschließen. Natürlich Alternativen bieten außerhalb der Stadt, wie das zum Beispiel auch in Kopenhagen funktioniert, Paris auch und so weiter und so fort, Amsterdam, dass du halt einfach dann dein Auto, wenn du denn mit dem Auto überhaupt fahren musst, außerhalb parkst. So, finde ich schon gut so. Aber es ist wahrscheinlich falsch kommuniziert in Köln, oder?
Nein, also die Idee ist ja gut, nur du kannst ja nicht einfach in Wohngebieten einfach 200 Parkplätze streichen und dann stehen ja, also dann kannst du dir vorstellen, wie es dann hier aussieht in den anderen Straßen, weil dann wird natürlich geparkt wie Sau. Dann haben wir wieder das Problem, dass Feuerwehr und Notarztwagen, das haben wir leider schon leidlich erlebt hier in Köln, nicht durchkommen, so weil dann wieder wild geparkt wird. Du musst halt, wenn du an der einen Seite was kappst, musst du zumindest eine Lösung finden auf der anderen Seite. Und natürlich soll die Tendenz dazu gehen, dass die Leute animiert werden, sich mal zu überlegen, vielleicht andere Verkehrsmittel zu nutzen. Aber du kannst es nicht so einfach so abcutten. So, das nur kurz am Rande. Also,
dann müssen wir jetzt trotzdem weiter. Andere Verkehrsmittel in Köln ist natürlich fast nicht möglich. Es gibt keine Bahn.
Noch die KVB.
So ist die die Busse sollen jetzt zum Normalfahrplan zurückkehren. Nobody knows so. Also gut, es ist in Köln wirklich auch sehr, sehr speziell, habe ich den Eindruck, in Deutschland, oder?
Ja, also die KVB ist ja das Bielefeld des öffentlichen Nahverkehrs. Gibt's nicht. Also falls ihr noch unschlüssig seid, wählt Yan in Köln für mehr Asia-Power. Und jetzt, das ist der super Übergang zu Ralf, der uns jetzt hier mit Asia-Power versorgt.
Ja, uns beide. Wir waren ja beide schon in Malaysia. Ja. Ich bin jetzt frische daher. Und du warst ja vor 10 Jahren oder so da das letzte Mal, ne? Würde mich mal interessieren, was sich da verändert hat. Okay, Bangkok. Ich fand Bangkok Flughafen sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich ja auch gerade schon erwähnt. Eine unfassbare Größe. Ich habe mich köstlich amüsiert in dem Wartebereich über automatisierte Mülleimer, die da rumfahren. So,
das geil. Kann.
So, sehr, sehr gut. Wir haben direkt, das war ja ein Motto von uns dreien. Ich bin mit meinen beiden Kindern gefahren, Kindern, jungen Erwachsenen, die viel essen. Also weil so viel gutes Essen auf uns wartete in der Erwartung. Und es war auch so, die Erwartung wurde erfüllt. Was ein Satz. Genau, damit haben wir in Bangkok angefangen.
Deine Kinder haben gesagt, ihr Vater, wir fahren jetzt mit dir in Urlaub, aber Vorsicht, wir essen viel?
Nee, wir wollten alle viel essen.
Ach so, ihr, also ich hatte mir das vorgenommen.
Das war ein Grund, warum wir Malaysia ausgesucht haben, wegen der Essensvielfalt, die ja ganz Asien steht, glaube ich, für Essensvielfalt. Malaysia nochmal ein bisschen spezieller, weil es so viele Einflüsse hat, ja auch kolonialer Art. Ne? Dann ein hoher muslimischer Anteil, das hat dann irgendwie auch irgendwie viele Besucher aus den arabischen Ländern, dementsprechend andere Gewürze vielleicht als in anderen asiatischen Ländern. Da fehlt mir jetzt die Vergleichsmöglichkeit. Das ist jetzt ein Wissen, was ich durch Lesen erfahren habe. Ne? Genau, von Bangkok weiter nach Kuala Lumpur. Ja, die Metropole, nicht der Regierungssitz, aber die Hauptstadt dennoch. Gigantisch. Ich war überrascht. So, du hast mir ja schon erzählt, in einem der Vorgespräche irgendwie oder in einer unserer letzten Folgen irgendwie, dass dich Kuala Lumpur auch sehr beeindruckt hat. Du allerdings nicht sehr lange da warst, weil euer Kind, der erste Sohn, damals noch zu klein war. Das kann ich bestätigen übrigens mit den hohen Bordsteinen. Da, also Kuala Lumpur ist jetzt nicht die Stadt, wo man als Fußgänger willkommen ist. Es ist eher so eine Art Überlebenskampf. So, also Fußgänger, auch Ampelüberquerungen. Es ist keine Grünphase vorgesehen eigentlich. Es ist so, dass irgendwann am Tag einmal vermutlich die Ampel auf grün schaltet.
Meistens gegen 17 Uhr.
Ja, aber auch nicht immer. So, ne? Und du einfach
am besten nächsten Tag nochmal wiederkommen.
Man sieht dann so Leute wie uns, die dann frisch in die Stadt kommen und andere Touristen, die dann verzweifelt an dieser Ampel oder an dieser riesen Kreuzung stehen und die heizen ja da ganz schön rum. Auch viele Motorroller und so. Ja. Heißt es rüberkommen. So, ich war tief beeindruckt. Es ist ja ein bisschen wie New York, ganz ehrlich. Also die Hochhäuser, wir haben jetzt hier diesen, wie heißt der denn? Merdeka 118, das ist ja das zweithöchste Gebäude der Erde mit 678 Metern. So, dann die Petronas Towers, die man kennt, ja auch mit knapp 500 Metern. Das sind ja beeindruckende, musst du dir vorstellen, allein die Spitze auf diesem Tower, auf dem diesem hohen Gebäude, ist so hoch wie der Kölner Dom.
Krass.
Ja, das finde ich schon krass beeindruckend irgendwie. Genau, und dann dieses Lichtermeer nachts. Es war so für mich ein bisschen wie New York, auch in der Schrillheit, nur trotzdem nicht ganz so laut. Ich mag ja so das Dezentere ein bisschen. Deswegen fand ich es viel, viel angenehmer. Menschenmassen schon, aber ja, sehr angenehm, genau. Kuala Lumpur, ja, wir hatten so ein Apartment angemietet. Das hatte ich auch für die ganze Tour, relativ, so dass wir auch ein bisschen Familiengefühl dann haben, ne? Dass wir zusammen abends, was weiß ich was,
ein essen Bett.
Können, spielen können, irgendwie was, meinst du?
Ein Bett.
Was? Ein Bett. Ich hatte ein Bett für uns alle. Wie findet ihr das, Kinder? Papa, weiß nicht.
Tolle Idee.
Lass uns lieber essen gehen. Hättest du nicht wenigstens das große Queen-Size-Bett, King-Size-Bett nehmen? Genau. Ja, ja. Ich habe dann auf dem Fußboden geschlafen, freiwillig. Ja, Kuala Lumpur waren wir tatsächlich dann 2,5 Tage sogar am Anfang und haben alles Mögliche da gemacht. Ich fand irre, weil die haben ja keine Bordsteine, wie gerade schon erwähnt, aber die haben dann so Fußgängerüberwege, also es bewegt sich alles auf einer zweiten Ebene über den Straßen. Das ist dann auch einfach verrückterweise, sind die offen, überdacht, aber klimatisiert. Das heißt irgendwie, also alles, worüber wir uns hier Gedanken machen, irgendwie Energie sparen, ist da gar kein Thema. Also es wird einfach rausgejagt, was geht. Das ist auch, wenn du an so großen Einkaufsmalls vorbeigehst und die Türen da aufgehen, dann ist Eiszeit quasi. Ja. Und das weht rüber über die ganze Straße. So, es ist ja relativ warm in Kuala Lumpur zu dieser Zeit jetzt gewesen. So immer so weit über 30 Grad. Dazu eine gewisse Schwüle. Du liebst das ja. Ich musste mich dran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber du musst natürlich dann aufpassen, dass du dich nicht erkältest, ne? Weil es dann der Unterschied zwischen drinnen und draußen ist auch schon sehr immens. Und ja, dann hatte ich dir letztens erzählt, wir waren ja damals mit dem, der war ein Jahr alt, dann hat er so ein Buggy mit und das war der totale Horror. Also das Ding habe ich da irgendwo in die Ecke geschmissen. Ich habe den Jungen auf den Arm genommen und dann sind wir so weiter, ne? Also es ist, aber wie war es denn? Also dann habt ihr nach 2,5 Tagen, habt ihr euch dann sicherlich auch gefreut, ins Land einzusteigen, oder? Also ich hatte irgendwann auch genug von der Stadt.
Ja, du, ich fand das tatsächlich, wir drei tatsächlich auch, wir finden Städte ja schon gut. Ich war ja auch mit meiner Tochter 10 Tage in London zum Beispiel. Wir haben da irgendwie, ne, kann man natürlich auch ein bisschen raus in die Natur, und ich bin grundsätzlich schon eher ein Naturfreund, so. Ja, war gut. Also wir haben uns gefreut, dann auch weiterzufahren. Vor allem, wir sind ja am Ende auch nochmal einen Tag in Kuala Lumpur gewesen, beziehungsweise 1,5 Tage. Wir wussten, dass wir nochmal zurückkommen können. Und man kann da super viel machen tatsächlich auch. Ne? Die Stadt ist super aufgeräumt, auch da erste Foodmärkte und so. Genau, und dann sind wir weiter gefahren und alle
Reisen. War ihr denn bei diesen Batu-Case, ganz kurz?
Ja.
Seid ihr da hingefahren?
Da sind wir raus. Große,
ne?
Ja,
mit den Treppen und so weiter. Ist ja so ein bisschen, ja. Ne? Also man kann ja auch außerhalb der, also in der Peripherie, wie man so schön sagt, auch.
Das ist vollkommen richtig. Da kann man sich einiges noch anschauen. Wir haben alles im Ort, ich hatte das dann gesehen, du kennst das wahrscheinlich auch, Grab ist ja so das Uber Asiens. Und wir haben uns super viel in der Stadt und auch raus zu diesen Batu Caves, was ein Hindu-Tempel ist, der in Höhlen eingelassen ist. Genau. Du kommst einfach super schnell dahin. Das ist sehr günstig, mit diesen Taxis zu fahren. Und die sind sehr, sehr schnell verfügbar. Also das ist auf jeden Fall auch ein Megatipp, diese App zu nutzen. Kannst du auch Essen mitbestellen übrigens. Genau wie Uber Eats.
Weißt du? Ja.
Genau. Ja. Aber den Rest, also weitere Strecken, haben wir mit Bussen gemacht. Genau. Und so sind wir dann irgendwann weiter nach Malakka. Das liegt ein bisschen unterhalb, so 2 Stunden südlich von Kuala Lumpur. Sind so mal gute, mal moderne, mal etwas ältere Reisebusse, mit denen man sich da fortbewegt. Wir hatten in diesen 2 Wochen alle Varianten an Bussen. Auch hier die Busstation zum Beispiel in Kuala Lumpur ist super modern aufgebaut wie so ein Flughafenterminal. Habe ich jetzt also Vergleichbares auch in der Form noch nicht gesehen. Funktioniert super, auch leichte Verspätungen werden ganz klar kommuniziert, so, du hast nie die Sorge, dass da nichts funktioniert. Genau, und dann sind wir elegant quasi rübergefahren nach Malakka. Das ist eine alte Kolonialstadt, da waren die Niederländer vor allem, aber auch die Engländer. Und da war es sehr touristisch, muss ich sagen. Aber wir hatten 1,5 Tage dort, haben uns ein bisschen bewegt, haben da auch wieder die Foodmärkte besucht, hatten ein wunderschönes Hotel, Casa del Rio, warum das Spanisch anmutete, weiß ich nicht. Genau, das war ein Hotelzimmer im Kolonialstil. Ganz cool. Überhaupt in Malaysia, Unterbringung und Essen ist wirklich mega günstig. Also wer Lust hat auf luxuriösen Urlaub mit wirklich ausreichend gutem Essen, ist in Malaysia auf jeden Fall gut aufgehoben. Genau. Malakka. Weiß ich nicht, warst du damals in Malakka? Wart ihr unterwegs da?
Nee, wir sind Richtung Norden gefahren. Das ist ja im Süden, ne? Also das südlich an der Küste von Kuala Lumpur, ne?
Ja, genau. Also, wie gesagt, ja, ich fand es ja voll auch so.
Bin ich auch interessiert.
Ja, Bling-Bling-Rikschas, die da viel rumfahren mit ultralauter Musik. Da mussten wir doch dann das ein oder andere Mal richtig lachen, weil die Leute, also die in diesen Rikschas mitfuhren, die wurden so zugeschallt. Und dazu erklärte dann der Rikscha-Fahrer noch, was jetzt gerade zu sehen ist. Irgendwie das alte Rathaus hier, niederländisch noch angehaucht und so weiter. Eine ohrenbetäubende Lautstärke, war ein krasser, also noch mal krasser als Kuala Lumpur gefühlt. und ein bisschen irritierend. Da haben wir auch irgendwie angefangen, dann frühstücksmäßig uns bei den Locals zu orientieren. Und ich fand da immer ganz, ganz spannend. Du gehst dann einfach in diese, naja, Restaurants, Bars rein. Die haben dann immer einzelne Foodstationen da. Du kennst das, ne, irgendwie. Und dann suchst du dir halt was aus, stellst dir das zusammen.
Ja, geil.
Und dann kriegst du das super. Also es wird alles frisch gekocht, es schmeckt sensationell gut. Auch diese Schärfe gerade in Malaysia, muss ich sagen, ich habe mich dann so ein bisschen rangetastet. Einmal ist ein bisschen schief gegangen, aber generell muss ich sagen, fand ich es verträglicher, als jetzt, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, vergleichbar vielleicht thailändisch gegessen. Ist thailändische schärfer? Weißt du das irgendwie? Oder?
Ja, das kommt ja immer drauf an. Also die haben ja schon eine gesunde Schärfe da überall drin. Ich bin jetzt kein großer Freund der Schärfe, deswegen kannst du es ja auch so bestellen. Also das kannst du immer leiser genauso. Das ist ja eben ein Mix, ne? Also wie du schon sagtest, da sind ja so viele Kulturen. Das heißt, du kannst da indisch essen, asiatisch, chinesisch, dann dieses malaiisch. Also ich glaube, da kannst du jetzt gar nicht so pauschal was urteilen.
Ja, okay. Ja, aus dem Fall hat das gut funktioniert. Überhaupt hat es, ich hatte ja vorgesorgt und hatte wirklich Sorge, weil ich hatte einmal in Syrien und auch in Ägypten auch, ich hatte so mega Durchfall, wenn ich an dieser Stelle das mal sagen darf, ohne dass ich jetzt Bilder erzeugen möchte.
Das hast du aber schon getan.
Habe ich getan, ne?
Genau. Danke. Ja, gerade am syrischen Klo hängt. Okay, aber weiter.
Ja, boah, das war nicht schön irgendwie. Komm, jetzt sagt Hakel, ich hab wieder Magenschmerzen.
Ja, ich könnte auch Geschichten erzählen. So, also. Vielleicht machen wir mal so eine Kacksendung.
Ja, richtig. Ja, lass uns mal. Ja, richtige Kacksendung. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich alles Mögliche eingepackt hatte dafür, um notfalls dicht machen zu können. Und auch Elektrolyte. Elektrolyte heißt es ja immer, muss man dabei haben. Das hat, wir haben nichts gebraucht eigentlich. Sehr, 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 sehr gut. Sehr gut gelaufen. Die Taktik, auch kein Eiswürfel zuzulassen in Getränken, war hervorragend. Wir haben uns am Ende einmal ein bisschen so übertölpeln lassen quasi. Aber auch das ist gut gegangen. Also insofern auch da eine ganz, ganz runde Reise. Malakka. Ja, es gibt gar nicht, hat 400.000 Einwohner, Kuala Lumpur 2 Millionen. Malakka erscheint aber kleiner. Also weil dieser Altstadtteil, der ist wirklich sehenswert. Drumherum, so. Ne? Malakka hat eine schöne Moschee auch, da sind wir auch hingelaufen. Das war noch beeindruckend. Genau, also es ist ja dieses die muslimische Kultur fand ich da auch sehr dezent, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch nicht immer überall Muezzine. Ich mag ja diesen Muezzin zum Gebet rufe, das mag ich gerne. Hat uns aber, es war nicht so überbordend, weil es sind ja 60-70% Muslime in dem Land. Ich hätte gedacht, dass es quasi stärker sichtbar ist und hörbar auch. Keine Ahnung.
War es denn so, dass die Frauen dann noch viele die Kopftücher getragen haben?
Ja, schon. Ne?
Also, schon.
Aber in einem guten, aber das taucht auf, klar. Also auch in unterschiedlichsten Ausprägungen natürlich, ne? Das ist dann nicht so schön, wenn du eine komplett behangene und verhangene Frau siehst, irgendwie mit einer Burka etc.
Es ist ja auch so, dass tatsächlich, je nachdem, also es gibt ja unterschiedliche Orte, die unterschiedlich kulturell und dann entsprechend auch religiös geprägt sind. Ich glaube, Kuala Lumpur ist ein wilder Mix, aber es gibt dann, ich glaube, Melaka ist dann halt eher muslimisch, ne? Hast du gesagt?
Ja, je weiter du in den Süden kommst, desto muslimischer wird es
auch
und desto strikter wird auch die Religion aus.
Wir waren ja dann zum Beispiel, wir sind mal nach Ipoh gefahren, das ist im Norden, das ist dann sehr chinesisch geprägt. Ja, okay. Oder dann weiter nach Penang, diese Insel, Georgetown ist vielleicht ein Begriff. Das waren so eine koloniale Hochburg. Ne? Da gab es dann auch einen katholischen Friedhof. Ne? Und es ist tatsächlich ein großer Mix und es ist sehr stark regional. Also von daher, schade, dass wir es damals nicht besucht haben konnten. Aber wir haben dafür andere Dinge gemacht. So, Melaka, sehr schön.
Ja, also, wie gesagt, auch da werde ich bei Instagram was reinstellen, sieht man ein bisschen
sehr gerne
davon. Ja. Wir sind dann von da aus weiter nach Mersing. Das liegt im Südosten des Landes. Und das Mersing ist eine sehr, sehr kleine Stadt. Das ist eine typische Hafenstadt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da ist eigentlich fast nichts schön. So, kann man ganz klar so zusammenfassen. Wir haben aber auch da sensationell abends gegessen, irgendwie Seafood-Restaurant gefunden. So, die waren, die waren mit so viel Liebe dabei. Die ganze Familie kochte mit und Freunde. Und da standen sie auch wirklich Schlange. Gut, es gab es in Mersing auch nicht so viel an Auswahl, wie sonst üblich in Malaysia. Aber das war sensationell.
Ja, also, mega.
Frischer Fisch aus dem Meer. hervorragend, in Riesenschüsseln serviert. Mhm. Die freuten sich so sehr, dass auch Touris da waren. Das war tatsächlich auch schön. Jetzt vielleicht lag es an der Reisezeit. August hatten wir uns rausgeguckt, für die Region, in der wir unterwegs waren, monsunmäßig verschont. Das war auch so. Am ersten Tag mit einer Rokee ist doch anders, weil da kam doch ganz schön Regen runter, kurz nach unserer Ankunft in Kuala Lumpur. Aber ganz ehrlich war es, dann hatten wir zwei Regentage auf der Reise und das war, während wir uns im Bus lange Strecken bewegen mussten, also optimal eigentlich. Mhm. Und die anderen Tage war schönes Wetter einfach, mhm. von sehr warm bis angenehm warm. Mhm. Genau. In Mersing, wie gesagt, das haben wir als Hub benutzt, um rüberzufahren zu unserer Trauminsel.
Ja, aber erzähl mal ganz kurz, wie seid ihr denn da rübergekommen noch? Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen einsteigen. Ich bin gespannt auf den...
Ich hatte ja meinen Helikopter dabei.
Ja, genau. Du hattest ja noch nicht den Zug.
Den hatte ich, genau. Aufgrund dieser Erfahrung mit der Deutschen Bahn habe ich meinen Helikopter nach Malaysia.
Wer es hat, der hat's.
Genau. Nein, ich habe eine Fähre gebucht im Vorfeld. Genau, es gibt verschiedene Fähren, die von Mersing, oder was meinst du jetzt, wie wir nach Mersing gekommen sind?
Ich will die ganze Zeit auf den Bus hinaus nochmal, ob du vielleicht uns da ein bisschen...
Wir sind mit der Fähre von Malakka nach Mersing. Wir sind doch mit dem Bus alles gefahren.
Das ist doch bestimmt ein Erlebnis nochmal. Lass uns doch nochmal da kurz dran teilhaben. Du hast, glaube ich, auch ein Foto. Nein, also die sehen ja schon irgendwie lustig aus. Ne? Ich habe irgendwas Buntes gesehen. Ihr wart da in
so
einer bunten Hölle drin.
Also okay, der Bus nach Malakka, der war sehr bunt. Das war so ein Teppich aus den 70er Jahren. Der wurde an die Wände und über die und an Sitzpolster verwendet. Genau, es war eine schräge Mischung aus extrem rot, orange, Schwarztöne. Also wenn du jetzt Drogen nehmen würdest, brauchst du nicht mehr und noch entsprechende Musik so, dann hast du wahrscheinlich, denkst du die ganze Zeit, du bist auf irgendwelchen Rave oder was weiß ich was, Events. Also ja, das war lustig. Die Leute haben fast überwiegend geschlafen. Also ich hatte gar keinen Kontakt zur Bevölkerung.
Ja, aber haben wir einen Inlandsflug gemacht damals. Mhm. Das war noch in Inlandsflug und die Flugzeuge, die sahen genauso aus.
die Farbauswahl war krass. Das ist auch die Sitze. Kannst auch die Sitze zurückstellen in einer extremen Art und Weise, dass du denkst, okay, was ist eigentlich mit dem jetzt, der da hinter dir sitzt? Mhm. Der wird jetzt erschlagen, weil die auch so zurückspringen,
die können sich ja dann nicht mehr bewegen, die sind halt für den Rest der Fahrt eingeklemmt und dann kannst du hinterher wieder rauslassen.
Ja. Manche überleben's, manche nicht, ja, genau. Ja, insofern, also, ja, die Busfahrer, fahren vernünftig, ist jetzt auch nicht so ein Rumgepese. Die Straßen sind relativ leer. Was ich sehr lustig fand, war dann irgendwie, dass du halt, und dann merkt man, dass er wirklich komplett woanders unterwegs. Sehr viel, Regenwald an links und rechts der Strecken.
Ja, super.
Also Palmen und Bananen, Blätter, Bäume, Pflanzen, überall. Überall Affen, die da rumsitzen, und Hinweisschilder auf irgendwie, Achtung, hier queren Elefanten oder Tapire oder was weiß ich. Also,
okay, habt ihr Elefanten gesehen?
Nee, leider nicht. Es ist dann der asiatische Elefant.
Der ist ja klein.
Der ist ja etwas kleiner, genau.
Den sieht man ja nicht so gut.
Lustigerweise, mein Sohn hat gesehen, es fing dann an zu regnen, dass sich Affen an einem Bushäuschen
unterstellt
haben.
Ja, cool.
So, fand ich irgendwie auch lustiger. Da hast du recht, machte Sinn, nochmal danach zu schauen, irgendwie, wie so die Busfahrten waren. Aber ich habe auch viel geschlafen tatsächlich dann. Ich bin ein bisschen durcheinander, auch jetzt zurück wieder mit diesen Zeiten irgendwie. Ich habe gedacht, Richtung Asien funktioniert besser, aber mein ganzer Körper ist immer noch komplett durcheinander.
Aber Ralf, du bist schon seit 3 Wochen zurück, das muss ich jetzt mal ändern.
Stimmt ja gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin seit einer Woche wieder da. Aber ich habe auch mit Sommer- und Winterzeitumstellung, keine Ahnung, mein Körper ist dafür nicht gemacht, habe ich den Eindruck. So. Ja, auf jeden Fall, genau. Da sind wir ja mit Fähre und Bus und Hubschrauber Richtung Mersing und Polizeieskorte. Genau, und von da dann rüber mit der Fähre.
Du bist ja auch als Skibotschafter, braucht man natürlich auch eine Eskorte.
Das ist vollkommen richtig.
Darunter geht's nicht. Genau. Okay, dann seid ihr mit der Fähre rüber.
Nach Tioman Island, genau. Das liegt eine Stunde vor Mersing im, es sind schon noch die Ausläufer des Südchinesischen Meeres. Ich habe nichts anderes gefunden dazu. Ja, das sind so mehrere Inseln, die sich da vor der Küste tummeln. Und wir hatten uns Tioman Island ausgeguckt, weil es einfach auch, als wirklich traumhaft beschrieben wird. Und es ist tatsächlich auch so. Also es ist so eine 20 mal 30 Kilometer große Insel, die hügelig ist und mit komplett Regenwald überwuchert ist, so drei Bergspitzen drauf. Die sind so ungefähr 1000 Meter hoch, also ist halt schon eine ganz schöne Höhe auch. Und um diese unten am quasi unterhalb, oh mein Gott, mir fällt es noch schwer. Ist auch sehr früh morgens noch, ne?
Genau.
Also zieht sich dann so ein schmaler Streifen Sandstrand entlang und da haben die dann ihre Häuschen hingebaut.
Also eigentlich spielt sich alles dann an der Küste ab, einmal rum.
Ja, eng, also ganz, ganz eng, unten dran an den Hügeln, da ist so ein bisschen Platz, um zu leben. Ne? Mhm. Dann hast du so einen Weg, der dann quasi die einzelnen Bauten und Ressorts oder das Örtchen Genting, wo wir waren, dann miteinander verbindet. Das ist so, weiß ich nicht, dieser Weg ist asphaltiert und ich sag jetzt mal 2 Meter breit, da fahren die mit ihren Mopeds lang und du schiebst halt deinen Koffer da lang.
Oder? Autos gibt's nicht, da?
Autos gibt's nicht, ne? Ja. Genau. Und das hat auf jeden Fall schon mal eine super spezielle Atmosphäre. Und du lernst natürlich, wir waren 6 Tage da, in diesem Zeitraum natürlich fast alle kennen, die an diesem Küstenabschnitt wohnen, in dem du unterwegs bist. Ne?
Ja.
Wir konnten uns bewegen 2 Kilometer in die eine, 2 Kilometer in die andere Richtung und dann wären da so Urwaldpfade gewesen, da sind wir nicht weitergegangen jetzt so, auch weil wir quasi mangelndes Schuhwerk dabei hatten dafür jetzt. Da kann man auch wandern gehen. Also es sind auch viele Leute wandern gegangen.
Tatsächlich. Faule Ausreden mit dem Schuhwerk. Du bist doch getting wild.
Das ist richtig. Barfuß bin
ich. Genau, barfuß mit einer Machete und dann ab die Post.
Ja, genau. Ich hatte tatsächlich eine Begegnung. Es ist dann auch cool. Wir haben dann, also wie gesagt, wir waren eine Woche da, bevor ich von dieser Begegnung erzähle. Wir hatten ein Ressort, Dumba Bay Ressort. Das ist seit 2 Jahren dort. Relativ neue Apartments. Und wir hatten eins mit direkt am Meer. Also aus der Haustür raus, 10 Meter Wasser. Und das fand ich spektakulär. Das wollte ich schon immer mal so haben. Habe ich bisher noch nicht gehabt, ganz ehrlich. Das war ein absoluter Traum, muss ich sagen, irgendwie. Und dann die ganze Woche nichts tun.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also das heißt, also ins Landesinnere ist einfach nicht. Also man hat da wirklich diesen Küstenabschnitt und da bewegt man sich dann. Also man hat so ein kleines Gehege.
Ja, mehr oder weniger, genau. Mein Sohn und ich sind dann abends so ein bisschen laufen gegangen. Das heißt, mein Sohn eigentlich fast jeden Tag, ich 1,5 Mal. Genau, da hattest du dann so Begegnungen mit irgendwie, Affen. Also es war, irgendwann läufst du ein bisschen aus diesem Ort raus und dann bist du halt mitten im Regenwald. Das ist so, ne? Und dann gab es so einen Affenfelsen und da waren unglaublich viele Affen. Und du musst dir dann halt bewusst machen, okay, das ist jetzt also quasi, es gibt jetzt nichts zwischen dir und diesen Affen, sondern wenn die jetzt Bock haben oder wenn die aggressiv sind, so, dann kommst du denen halt auch oder kommen die dir halt schnell sehr nah. Und das wurde tatsächlich auch zu geraten, jetzt irgendwie nicht irgendwie zu versuchen, die irgendwie zu füttern oder keine Ahnung was.
Ja.
Das hat man tatsächlich auch dann leidlich erfahren, wenn noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Jecken was am Strand liegen lassen haben, abends irgendwelche Chipse oder so, dass du dann morgens, wenn du rauskamst, dann da überall die Affen rumturnten und die teilweise dann auch also keine Scheu mehr haben. Ne? Also wenn du dann irgendwie da im Liegestuhl liegst, dann kann es dir passieren, dass auf einmal über dir in der Palme sich gerade ein Affe über dir abseilt und quasi nach der Kokosnuss neben dir greifen will. Ne? Übrigens für mich ja auch das erste Mal eine richtig frische Kokosnuss von der Palme gepflückt, quasi ausgesaugt. Fand ich auch gut.
So. Nee, also, das ist ganz witzig. Affen hatten wir ja auch bei uns und da vielleicht ganz kurz einen Spoiler von meiner Reise, weil mein Sohn, der musste laufen, also der hat von seiner Fußballtruppe, vom Trainerteam einen Laufplan bekommen zur Vorbereitung. Und wir waren ja aber teilweise nur in so, naja, wir waren ja in der Wildnis und dann waren wir in einer Lodge und die ist umzäunt, damit keine wilden Tiere reinkommen. Also war das Gelände überschaubar groß. Dann ist er, der hat so eine Tracking-Uhr und so, und dann siehst du hinterher, wie der irgendwie 100 Mal im Kreis gerannt ist, auf dem Ding total schön. Und er wurde einmal von einer Warzenschweinfamilie verfolgt und die sind dann hinterher und dann ist er doppelt so schnell gelaufen, hat dann also einen sensationellen Schnitt gemacht, aber das meinte er auch, und klar, Affen waren natürlich auch da, aber die Warzenschweine, die waren dann auch, weil du gerade meintest, ihr hattet auch Begegnung, ne? Da waren dann, die sind dann eine Runde mitgelaufen, ne? Also von daher, ja.
Warane übrigens
auch. Warane, genau, ja.
Ja, also mal kleiner, mal größer, fand ich auch wirklich, also war absolut faszinierende Tiere, ja. So, ne? Ich meine, wie alt sind die? Die kommen aus dem was weiß ich was. Zeitalter, ja.
Ja.
Ja? Also, dass die da jetzt irgendwie einfach frei, das war, fand ich einfach schön so, ne? Also, die Hyazinthe als Blume Malaysias, auch überall. Mhm. Das nur mal am Rande. Ja, musste ich, habe ich mich gefreut. Die Botanik, eine Freude, genau. Dann haben wir, damit es auch nicht nur Strand ist und Lesen, ich fand das tatsächlich gut, wir fanden das alle gut, einfach mal nichts tun und den Tag damit gestalten, einfach nur zu gucken, wann man vielleicht noch was isst, zwischendurch ein bisschen schlafen. Ich glaube, wir haben es auch alle ein bisschen nötig gehabt. Mhm. Und dann haben wir aber dann einen Ausflug gemacht noch, eine Schnorcheltour.
Ah, das ist
du kannst, cool. Also die ganze Gegend da ist auch bekannt als eigentlich Tauchrevier, eines der besten Tauchreviere der Welt wohl. Dann, wir haben's, weil wir keine Tauchscheine haben und auch keinen Tauchschein machen wollten, haben wir uns für eine Schnorcheltour angemeldet. Das konnte man von diesem Ressort aus, das bietet jedes Ressort da an. Ressort hört sich so riesig an, das sind dann 20 Hütchen, 10 Hütchen mal, ne?
Ja, ich gucke mir das gerade an.
Oder
ich
auch mal nur zwei Hütchen, ne?
Indem ich mir die Bilder anschaue, ja.
Und in unserem Ressort wurde es angeboten und dann habe ich gefragt, ob wir auch das hatte ich im Vorfeld gesehen, so eine Schildkröten-Auftauchstation suchen können. Und dann wurde uns gesagt, na ja, wenn die anderen auch, wenn jetzt die anderen Gäste auch wollen, dann können wir das machen. Ansonsten fahren wir dann einfach diese verschiedenen Schnorchelsports ab. So, und an dem Morgen, wo es losgehen sollte, stellt sich heraus, hat sich niemand angemeldet außer uns. Das heißt, wir hatten das Boot für uns den ganzen Tag. Und sind dann losgezockelt mit Lean, den wir erst Snoopy genannt haben, weil er Snoopy auf dem T-Shirt stehen hatte. Und der hat uns dann souverän über die Wellen des südchinesischen Meeres geschippert irgendwie mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, muss ich sagen, so, wo du dann auch beeindruckt bist durchaus. und hat uns dann zu den verschiedenen Spots gefahren. Das war durchaus natürlich sehr beeindruckend, weil türkisblaues, klares Wasser, weiße Sandstrände, der, als ob die morgens durchgesiebt worden wären und nochmal eingefärbt. Was ich ein bisschen erschreckend fand, war, dass die Korallen doch schon sehr ausgeblichen sind. Das war bestimmt vor ein paar Jahren noch anders. Das habe ich auch in Ägypten mal anders erlebt und weiß also, wie auch da der Vergleich ist. Die Fische und das alles, das kannst halt ohne Ende Zeit verbringen. Ich finde das halt fantastisch, ne? Also du schnorchelst, da bist du Fan vom Schnorcheln oder machst du es nicht so gerne oder?
Nee, Schnorcheln ist super und deswegen gerade da in der Gegend, da reicht das ja völlig aus. Du musst ja jetzt nicht irgendwelche Untiefen tauchen, sondern das ist ja völlig ausreichend. Du tauchst ja trotzdem voll ein in diese Unterwasserwelt.
Ja.
Und von daher absolut cool.
Ja, genau. Das waren so 4-5 Spots. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Dementsprechend.
Aber bei den Schildkröten war ja trotzdem.
Bei den Schildkröten waren wir trotzdem. Das war ja dann für uns die Riesenchance. Das war quasi ein bisschen um die Ecke von unserem Ressort, aber ein Punkt, wo wir nicht hinlaufen konnten. Okay. Also rein theoretisch von der Kilometerentfernung hättest du dort hinlaufen können. Es gab aber tatsächlich, da hätten wir wirklich durch den Dschungel durchgemusst, durch den Regenwald. Das war so nicht umsetzbar. Zumindest wenn du dich jetzt nicht wirklich auskennst. So, ne? Und da diese Hatchery wird betrieben von Mod Don Mustafa. Und der Mod, der ist Biologe. Der war in Asien an vielen Universitäten unterwegs und der kommt von Tioman Island und hat er sich irgendwann gesagt, okay, ich gehe wieder zurück zu meiner Insel und gebe ihr auch was zurück. Und hat halt diese Aufzugstation gegründet und dazu einen Campingplatz. Also man kann sich bei ihm auch einmieten. Bunot Beach heißt das Ganze. Und da sind so kleine Hütchen, da kannst du Camping machen an einem absolut traumhaften Strand. So. Also wer darauf Bock hat, so ist einfach eine ganz klare Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Und der, genau, und da die Bilder werde ich auch reinstellen. Da hat er verschiedene junge Schildkröten, die er auffängt, um halt die Chance zu erhöhen, dass die den Weg von quasi aus dem Ei reinschaffen ins Meer, weil die überlegen, Lebenschancen sind ja so gering von diesen Schildkröten, vom Schlüpfen bis zum Meer, dass da eigentlich nicht viele überbleiben. Genau. Und die Schildkrötenart ist bedroht, wie fast überall auf der Welt. Wir haben einen Zeitpunkt verpasst, wo auch die großen Schildkröten quasi erreichbar, schnorchelbar sind und man denen quasi mit denen hätte schwimmen können. Das war ein paar Wochen vorher. So hätte man tauchen gehen müssen, tatsächlich, um die dann zu sehen. Aber ein absolut fantastischer Tag, absolut fantastischer Typ, den man da kennenlernen durfte, absolut entspannt und mit Passion dabei und sicherlich ein Highlight der ganzen Reise, dann ihn da zu besuchen mit den kleinen Schildkröten. Genau. Ja, dann sind wir da zurück. Ein Highlight für uns essenstechnisch war und auch sehr lustig eigentlich. Neben dem, das Camp selber hatte sich zur Aufgabe gemacht, das konnte ich auch in Malaysia so verfolgen, die stehen einfach auf zum Beispiel französische Backwaren und haben dann solche Croissants, die sie rausstellen und das absolut abfeiern und auch Pizza oder Spaghetti. Oder was weiß ich was. Und das hatte sich jetzt auch unser Camp irgendwie zur Aufgabe gemacht, italienische Kost quasi anzubieten. Und wir so, geil. Deswegen sind wir eigentlich nicht hier hingekommen. Ja, genau. Dann war unser Glück, dass neben unserem Camp eine Mama kochte. Und das war auch genauso quasi beschrieben. Also eine Familie mit einer Frau, so würde ich sagen, so um die 70, mit ihrem Sohn und Schwiegertochter. Die hatten 4-5 Restauranttische. Und da konnte man dann morgens hingehen und Essen vorbestellen für mittags oder abends. Und dann kochte die Mama für einen und war mit Passion dabei. Und mittags zum Beispiel war es so, oder wenn du als Erster kamst, dann machte die Kleine nur so ein kleines Bubu. Und wenn es dann losgehen sollte mit dem Kochen so, da wurde die kurz angestupft und dann aufgeweckt und dann stapfte die in die Küche und fing halt mit einem Strahlen an zu kochen. Das ist wirklich herrlich war. Und jeder, der da essen war, das konnte man den Leuten ansehen und teilweise wurde es dann auch so kommuniziert, waren absolut begeistert. Was diese Frau da, was die Nummer und so eine preisliche Vorstellung auch.
Ja.
Also wir haben sehr, sehr reichhaltig dort gegessen. Dann gab es frisch gepresste Säfte dazu. Und für so ein Abendessen, naja, muss man schon, da muss man schon auch viel für tun, musste so 18 Euro bezahlen halt dann, ne? Zu dritt. Ja. Ist ja schon einfach sehr preisgünstig an der Stelle.
Ne? Ja, ja.
So zieht sich das aber auch durch Malaysia tatsächlich. Also das ist ungefähr so eine Preisstruktur, in der man da unterwegs ist, wenn man richtig, richtig aus Essen geht. Ja, und dann waren wir nach der Woche ein bisschen traurig, fahren zu müssen, aber auch okay. Also ich finde es immer ein gutes Gefühl, wenn du noch nicht überdrüssig bist. So,
ja,
ne?
Auf jeden denkst Fall. Du,
also von daher war es, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt.
Ich habe nochmal eine Frage ganz kurz, weil bei uns damals hatte Thielmann immer so ein Müllproblem.
Ja.
Weil die haben das irgendwie nicht, also ist das noch vorhanden? Nee. Oder weil ich glaube auch, also wir waren, wie gesagt, vor 16 Jahren, also nicht in Thielmann, aber wir hatten das auch auf jeden Fall auf der Liste, haben überlegt, fahren wir da hin oder nicht. Und es hat sich ja total viel getan, ne? Weil auch, dass das da so ein Umweltbewusstsein entstanden ist. Also ich hoffe mal, und ich habe es auf den Fotos auch nicht mehr gesehen, dass das da, dass die da die Kurve gekriegt haben und da auch selber so ein bisschen mehr drauf achten. Weil oftmals war es ja auch so, das habe ich jetzt in Südafrika zum Beispiel erlebt, dass dann Einheimische auch einfach ihren Müll dann hinters Haus kippen. Dann denkst du ja, okay, Leute, ihr wohnt doch hier, ist doch nicht schön, ist doch scheiße, ne? Aber ja.
Ja, doch, ist so. Also du, also tatsächlich machen das super sauber. Ich habe, die gehen jeden Morgen super früh. Ich war auch immer super früh wach und saß dann, fand es super schön, da allein noch ein bisschen so ins Meer zu schauen, ein bisschen links und rechts den Strand runterzugehen. Und die Einheimischen, die fegten und siebten den Strang tatsächlich durch, befreiten den von Müll, befreiten den aber auch von Ästen und keine Ahnung, alles, was da so rumlag dann. Auch die Wege, da wurde jeden Tag mit Laubbläsern oder Besen halt. Also das zieht sich, finde ich, sowieso durch ganz Malaysia. Die haben auch wirklich da anscheinend bewusstseinsmäßig sehr, sehr viel verändert. Man sieht an der einen oder anderen Stelle schon, dass Sachen verbrannt werden. Ich habe jetzt nichts Negatives gerochen, weil meine Befürchtung war, dass die jetzt die Plastikflaschen da verbrennen. Das wird, glaube ich, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich nichts zu sagen. So, was sie machen, die verbrennen das Laub dann halt, was sie halt aufsammeln. Das ist ja auch okay. Genau, und außerdem muss man sich jetzt auch nicht so selber so weit raushängen da an der Stelle. Vor allem, wenn ich durch Malaysia die ganze Zeit mit dem Taxi fahre. Also
ja.
Sieht dann anders aus, ne? Ja, also nee, super sauber. Also an der Stelle ganz klare Entwarnung. So, ich habe das aber auch im Vorfeld, als ich mir das angeguckt habe, es gibt immer noch viele Bilder, wo dieser Plastikmüll rumliegt und je nachdem, welche Bewertungen man liest so und nicht genau auf die Jahreszahl achtet, könnte man einen falschen Eindruck gewinnen. Das ist aber nicht so. Es gab sogar erste E-Motorräder auf der Insel. Genau. Auch ja, genau. Ansonsten, ich hab's mal geguckt, irgendwie E-Mobilität gibt's da gar nicht, wo wir gerade drüber sprechen. Nicht wirklich in Malaysia. Aber ein wirklich ganz, ganz fortschrittliches Land. Ich fand's krass. Ich fand auch lustig tatsächlich, du bist mitten auf dem Meer und hast halt Handyempfang. Wenn ich bei mir hier um die Ecke in den Wald fahre, habe ich keine Möglichkeit zu telefonieren. Das ist auch immer verrückt. Ja, und dann waren wir da, dann sind wir zurückgefahren. Nach diesen 6 Tagen nochmal Kuala Lumpur, ein bisschen Geschenke kaufen, zurückkommen in so eine Stadt, wo man am Anfang sich noch gar nicht auskannte. Und so ein bisschen aufgeregt ja auch immer ist, oh Gott, was erwartet uns hier? Und dann hat man erste Erfahrung gesammelt. Das Zurückkommen finde ich immer super angenehm. Man hat so das Gefühl, man zählt schon so ein bisschen dazu. Irgendwie. Und man kennt sich so ein bisschen aus.
Ja, das ist schön.
Ne? Ja, finde ich ganz gut. Genau. Und dann sind wir zurück nach Frankfurt und hatten einen sehr angenehmen Flug, muss ich sagen, an der Stelle mit zweimal mit Turkish Airlines. Super Essen, also kann an dieser Stelle wirklich mal herausstellen. Und einem kurzen Zwischenstopp in Istanbul, auch ein super moderner Flughafen. Ja, zurück in Frankfurt und back to business, back to daily business.
Ja, das ist immer so krass, ne? Wenn man dann so die ganze Zeit weg war, dann plötzlich ist man dann doch in einer doch relativ schnellen Zeit wieder zu Hause und denkst du, also der Kopf ist noch irgendwo JWD, aber du bist schon wieder körperlich hier und das finde ich, da brauche ich mal so ein bisschen, unabhängig vom Jetlag, den wir zum Beispiel nicht hatten. Weil es bei uns nach Südafrika keine Zeitumstellung gab, aber du brauchst vom Kopf her einfach was. Das ist ja auch dann nochmal, oder? Wie hast du es empfunden? Ja.
Absolut. Ich muss sagen, ich bin, wenn ich so komplett raus bin, auch in eine andere Kultur komme, bin ich sehr schnell sehr erholt. Also ich bin war sehr schnell innerhalb von, ich sag mal, eigentlich fast schon am ersten Tag komplett raus aus allem, was mich vorher beschäftigt hat, so. Und dann drin in diesem Malaysia, so. Für meine Kids war es teilweise ein bisschen, also habe ich gemerkt, so, es ist sehr viel, so viel Fernreisen, beziehungsweise es war die erste richtige Fernreise für die beiden. Merkte man schon, das beansprucht die, aber auch zwischendurch mal gefragt, so, und dann war auch die Rückmeldung, jo, das ist schon auch viel für den Kopf jetzt gerade. Also angenehm, aber es ist halt viel, was du an Eindrücken mitnimmst, so, ne? Das macht müde und keine Ahnung. Und ja, das wurde immer entspannter, auch über die Zeit. Spannend fand ich auch, wenn man, wie zum Beispiel mein Sohn wohnt ja nicht mehr hier zu Hause, wie man dann halt dann auch wieder zusammenfindet. So, weil es nicht so, dass wir stehen uns sehr, sehr gut tatsächlich. Aber es ist ja was anderes, wenn du dann nicht mehr zusammen wohnst. So, ne? Und jeder hat so seine Eigenarten, sage ich jetzt mal, oder seine Tagesgewohnheiten. Und da muss man sich ja dann auch wieder aufeinander einstellen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das war auch so ein bisschen natürlich mit ein Gedanke dabei, dass man einfach mega intensiv Zeit miteinander verbringen kann. So, wir haben jeden Abend gespielt, Kartenspiele, Wizard zum Beispiel, auch als Kartenspiel, ne, war unser Hauptkartenspiel. Und ja, super. Also hat allen sehr, sehr gut gefallen, allen, die dabei waren. Ganz Malaysia hat sich gefreut für uns.
Ja, für euch. Hat euch willkommen geheißen. War ganz traurig.
Ganz traurig.
Als hier standen sie alle da mit weißen Taschentüchern am Flughafen, haben euch gewunken.
Genau. Bin der Botschafter des Skisports.
Ja. Wieder seine Zelte abbricht.
Genau. Ja, aber magst du es noch ergänzen um ein, zwei Anekdötchen aus deiner Malaysia-Zeit da? Was war mit Langkawi? Das habe ich ja gestrichen zum Beispiel, wird aber ja immer empfohlen. Was würdest du denn zu Langkawi sagen?
Ja, kann man machen. Also ich glaube, dass Tioman natürlich viel uriger ist. Langkawi ist eine relativ große Insel, ist eine klassische Urlaubsinsel, die auch bei jeder Kreuzfahrt und weiß ich nicht so in jedem Katalog da auch auftaucht. War für uns damals ganz gut, weil wir wollten halt eben mit Kleinkind dann halt eher etwas gediegener unterkommen. Also da war uns tatsächlich die Fährfahrt, weil wir waren im Januar, glaube ich, waren wir da. Und da ist die See sehr rau und dann, wenn du da mit so einem Kleinkind auf so einem kleinen Kutter bist, der Wellengang geht hin und her, das war halt zu heftig. Deswegen sind wir die ganz andere Route gefahren. Also wir sind von Kuala Lumpur Richtung Norden gefahren in die Cameroon Highlands. Das ist so ein Hochplateau, ein durch die Engländer sehr geprägtes Teeanbaugebiet. Da hast du dann grüne Hügel voller Teepflanzen, auch sehr britisch, ne? Wir hatten in ein Hostel oder eine Unterkunft in einem ehemaligen Pfarrhaus einer Kirche. Das war ganz urig. Dann sind wir weitergefahren nach Ipoh. Da gibt es sehr viele Karsteinfelsen. Das ist eine ganz coole Gegend, landschaftlich interessant, sehr chinesisch geprägt. Dann sind wir nach Penang auf die Insel gefahren, die allerdings durch eine Brücke verbunden ist. Da konnte man mit dem Wagen rüberfahren. Da haben wir übrigens, wir hatten die ganze Zeit einen Mietwagen, den haben wir dann da in Georgetown abgegeben. Georgetown ist so eine Kolonialstadt. Ne? Also da hat wir früher hier der Dschungelbuch, Rudyard Kipling, seine Aufenthalte gehabt. Da waren unheimlich viele Schriftsteller, Künstler, Europäische, die da Zeit verbracht haben. Das ist tatsächlich auch sehr geprägt. Also es macht Spaß, durch die Altstadt zu gehen. Ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, ganz spannend. Genau. Und dann sind wir von da aus dann, und das war eben, das haben wir überlegt, wie kommen wir von Penang nach Langkawi? Und auch da war die Bootsfahrt so ein bisschen nervig. Und wie gesagt, es ist 16 Jahre her und dann haben wir halt einen Flug genommen und der Flug dauerte 20 Minuten und war in einem quietschbunten Flugzeug. Wir waren die einzigen Gäste. Aber wir waren mehr Flugbegleiter an Bord als Passagiere. Und dann sind wir nach irgendwie 20 Minuten wieder auf Langkawi gelandet und hatten dann so ein schönes klassisches, ja auch Resort nennt sich das ja. Es klingt immer so nach Halligalli, ne? Also es waren einfach ein paar Hütten am Meer, ne, so wie wir es auch erlebt haben. Und da haben wir dann auch, es ist schon touristisch, kann man machen, aber es gibt auch ganz viele einheimische Buden und wir haben uns dann auch da mal einen Mietwagen geliehen und sind dann da über die Insel, ne, sind dann nach ins Landesinnere zu Wasserfällen, haben uns andere Strände angeguckt, haben mal eine Bootstour gemacht in die Mangroven und ich weiß nicht was. Also es war sehr schön, also zum ins Wasser gehen war es einfach eine angenehme Sache. Und dann sind wir dann allerdings dann, also hin sind wir über Bangkok auch geflogen, wie ihr, und dann zurück sind wir über Singapur geflogen, hatten dann noch, ich glaube, einen Tag Aufenthalt in Singapur, kann man immer mal machen. Und dann ab die Post.
Also. Ja, also ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswertes Reiseland, das mal so als Schlussfazit. Und also spannende Kultur. Ein bunter Mix aus Hindu und allen möglichen Religionen. Ja, ist auch irgendwie dann, obwohl die muslimische Kultur sehr ausgeprägt ist, hat es genügend Platz für andere Religionen. Sehr, sehr offenes Land, sehr, sehr freundliches Land, sehr, sehr freundliche Menschen, die sich freuen, wenn du als Tourist dort unterwegs bist. Es gibt sehr, sehr wenige Touristen vor Ort, so mein Eindruck. So, ich habe eben schon mal kurz gesagt, ich weiß nicht genau, ob es jetzt an dem Monat lag, in dem wir unterwegs waren. Kaum Deutsche tatsächlich, viele Niederländer, vor allem in Malakka, die wollten wahrscheinlich nochmal ihre alten Besitztümer anschauen.
Ja.
Ja, also ganz, ganz toll. Ich bin würde tatsächlich wieder hinfahren, weil mir ja die Ostinsel oder der Ostteil des Landes noch fehlt. Ne? Was ja der komplett anders sein soll auch irgendwie.
Der Ost, aber du warst doch an der Ostküste, oder?
Ja, an der Ostküste, aber nicht auf der Ostinsel. Ich war ja nur auf der Westinsel. Ne?
Aber nee, warte mal, ist das nicht? Warte mal. Aber ist nicht Tioman Osten und die andere Seite Westen?
Ja, Tioman ist im Osten der Westinsel. Ne, Südosten.
Okay, also meinst du ja jetzt noch, die Seite, also zur Andamansee, also jetzt Georgetown, Langkawi, da gibt es ja noch so zwei, drei kleine Inseln.
Ja, zum zweiten Teil, also Malaysia aufgeteilt.
Oder oberhalb das meinst du, Borneo.
Ja.
Weil es gibt ja noch die Pahansian-Inseln, die sind halt ein bisschen nördlicher von Tioman, und dann gibt's Borneo noch, da ist ja auch ein Teil noch.
Es gibt ja, du hast ja einmal West-Malaysia, hast ja einmal Ost-Malaysia, ist ja dann quasi getrennt, okay. So, ne, dann hast du die Region Sarawak und Sabah.
Das meinst du?
Genau.
Genau, die, ja, okay, ja.
Da war ich nicht, da wart ihr auch nicht, ne, irgendwie.
Nee, das ist ja dann da,
Brunei
ist also, da das ist, drauf. Genau, Brunei, und das gehört dann teilweise auch zu Indonesien, da sind dann die Orang-Utans, ne?
Richtig. Ja. Genau. Das war tatsächlich auch in dem ursprünglichen Reiseplan drin. Ich dachte, fliegen wir noch darüber, machen wir das auch noch.
Ja.
Da haben wir irgendwann gesagt, beziehungsweise meine Kids haben gesagt, so, ey, Papa, weil ist das ein bisschen viel? Ja, diese 15 Tage nur hatten. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Einfach relaxed weniger Sachen zu machen und einfach auch dann so ein bisschen mehr in dieses Land auch eintauchen zu können, anstatt immer nur auf gepackten Koffern zu sitzen und durchzuhasseln. Fand ich super gut. Also war genau die richtige Entscheidung und hat auch gezeigt, wenn man sich miteinander austauscht, dass das dann für alle auch besser passt. Super geil. Also ich bin mega happy. Und wie gesagt, werde dann jetzt im Laufe der Woche, nachdem wir jetzt die Folge veröffentlichen, regelmäßig mal ein paar Bilder reinstellen
auf
unserem Instagram-Profil. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge an, was der gute Andi in Südafrika erlebt hat. Ich habe zwischendurch, und wir haben ja, wie Andi schon eingangs sagte, zwischendurch Kontakt gehabt, und man konnte auch auf seinem Instagram-Profil beziehungsweise vom Reiseblog Travelisto, den du ja mit deiner Frau machst, konnte man zwischendurch schon ein paar Bilder sehen, ein paar Videos sehen, auch absolut atemberaubend. Das war cool anzuschauen aus der Ferne. Und da bin ich jetzt schon mega gespannt, was du zu erzählen hast in der nächsten
Folge. Ja, also ich glaube, wir haben es beide, hätten das auch schlechter antreffen können. Also ich habe ja auch immer deine Reise verfolgt, mich gefreut. Ne? Und ich glaube, also also ich kann auch nur so viel verraten. Bei uns war es auch der absolute Knaller. Ich bin immer noch geflasht von den ganzen Sachen, die wir da erlebt haben. Also das, und es hat einfach, und das glaube ich, das war mir wieder sehr, ist mir sehr bewusst geworden, es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, zu reisen, unterwegs zu sein, jeden Tag irgendwas zu erkunden. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Das, also ich war da richtig glückselig unterwegs. Dachte, wie geil ist das denn?
Ja, super cool irgendwie. Ja, und damit beschließen wir dann einfach diese Folge mit dem Ausblick. Also freut euch, bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal auf Instagram, aber auch auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hört. Ja, noch ein kleiner Ausblick. Wir werden irgendwann live gehen, das habe ich schon öfter gesagt. Das haben wir auch. Es verdichtet sich immer mehr. Ja. Wir haben jetzt schon einen Gast festgemacht. So viel sei verraten. Und damit mit der Auswahl sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr happy. Wir werden jetzt in die weitere Planung gehen und euch dann auf dem Laufenden halten und irgendwann auch verkünden, wann man denn die raren Tickets auch erwerben kann. Es wird ein kurzer Vorverkauf werden, weil es gibt nicht so viele Tickets.
Nee, es gibt drei Tickets.
Es gibt drei Tickets für Herbert, Walter und Ute, die voneinander dabei sind.
Es gibt mehr als drei, es gibt fünf. Ja. Genau. Ja, genau, und dann schauen wir mal.
Ich überlege zwischendurch schon, ob wir jetzt vielleicht doch das Palladium anmieten sollen, Andi.
Ja, also es ist ja auch eine große Anfrage nach unseren Schweigecaster-T-Shirts.
Ja.
Also, also da müssen wir mal gucken. Ne? Also vielleicht machen wir das nächste Mal, vielleicht machen wir auch eine Schweigecast-Episode, nehmen wir mal im Kloster auf.
Oh ja, genau.
Und rasieren uns die Schädel kahl.
Ja, richtig. So wie jetzt Carlos Alcaraz.
Ja, also macht er das auch.
Ja, ja, aus Versehen.
Ja. Aus Versehen, ja gut, das kann ja mal passieren, ne? Man kennt es. Müsst ihr eigentlich nochmal hier unten ein bisschen die Seite rasieren und ups! Ja.
Okay, also.
Okay, also.
Hoffe, ihr hattet Spaß.
Wie heißt er doch auf Malaysisch? Tschüss.
Ja, warte mal,
da ja, möchte ich ja, siehst du, ja, da, da. Ja,
also schlecht eben vorbereitet.
Hier groß, ne? Eben groß hier mit Hallo und zweimal da dang.
Ja, der Tschüss gibt's nicht so wirklich.
Nee, man sagt, hey, das ist ja wirklich so, ist ja kulturell bedingt. In Malaysia sagt man nicht Tschüss, wenn man immer weiß, man sieht sich einmal wieder.
Ja, ich könnte jetzt guten Abend sagen. Selamat
malam. Ja, ist okay. Ja, okay, das reicht auch. Okay, dann selamat malam und bis zum nächsten Mal bei Getting Wild. Mach es gut. Tschüss.
Ciao.